Ihr seid zu einem Lehr- und Gebetsseminar gekommen, zu dem wir als Thema empfangen haben, geheiligt sei dein Name, Gottes Prioritäten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist der Anfang des Gebets, das wahrscheinlich die Mehrzahl von uns schon 100-mal gesprochen haben und sicher mehr. Und diese Aussage macht Jesus auf eine Bitte seiner Jünger hin, nämlich sie doch zu lehren, auch zu beten. Warum hat Jesus wohl gesagt, dass sie auf diese Weise jeden Tag beten sollen? Das heißt, was bedeutet es für mich, wenn ich bete, geheiligt sei dein Name? Wenn ich bete, Herr, oh, ich habe so Kopfschmerzen, nimm mir meine Kopfschmerzen, ist relativ klar, was ich will. Was will ich, wenn ich bete, geheiligt sei dein Name? Und was bedeutet das und wie kann diese Bitte, wenn wir sie jeden Tag beten sollen, relevant und aktuell für unsere Situation heute sein? Und was möchte Jesus uns damit sagen, dass er uns das als Thema für dieses Israel-Seminar gegeben hat? Gebet, die wichtigste Tätigkeit für einen Jünger Jesu. Jesus hat bei seinem ersten Kommen auf der Erde 12 Männer um sich gesammelt und sie als Kernzelle der Ausbreitung des Königreiches Gottes zugerüstet. Diese Männer haben etwa 3,5 Jahre miteinander gelebt und alles miteinander geteilt. Die Jünger haben gehört, wie er so gewaltig gepredigt hat, dass Zehntausende in die Einöde gekommen sind, um ihn zu hören, und zwar tagelang, offenbar ohne zu essen, ohne ans Essen zu denken. Die Jünger haben gesehen mit ihren Augen, wie er Leprakranke geheilt hat, wie er Blinden die Augen aufgetan hat, wie er Tote wieder zum Leben erweckt hat. Und sie haben in seiner Gegenwart gezittert und vor Angst geschrien in einem Sturm, in dem sie als erfahrene Fischer fürchteten, umzukommen. Und dann haben sie erlebt, dass Jesus in dieser Situation, in der Kraft und in der Autorität des Wortes Gottes, ein Wort gesagt hat: Verstumme! Und der See wurde ruhig. Und der Sturm und die Gefahr waren vorbei. Oh, 3,5 Jahre, so viel Action, so viel Abenteuer. Und jetzt kommt die Verse, die Märchenfeen sagt, du hast einen Wunsch frei. Was hätten wir in dieser Situation von Jesus gebeten? Was hätten wir gesagt, Jesus, das würde ich mir von dir wünschen, heilen können? Brot vermehren? Auf dem Wasser gehen? Wäre nicht schlecht gewesen gestern Abend hier. Lukas 11, Vers 1. Und es begab sich, dass er an einem Ort betete, und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Diese Männer, die mehrere Jahre mit Jesus Tag und Nacht zusammen waren und alles erlebt haben, was er getan hat. Sie haben erkannt, das Wichtigste, was wir von Jesus lernen können und lernen müssen, ist, wie er gebetet hat: Herr, lehre uns beten. Was und wie sollen wir beten? Wie die Antwort Jesu auf ihre Bitte lautete, lesen wir in Matthäus 6, die Verse 7 und 9. Jesus sagt: Wenn ihr betet, sollt ihr nun so beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das heißt, Jesus nennt als erstes den Adressaten. Er sagt ihnen: Ihr habt einen Vater im Himmel. Ihr habt einen Vater im Himmel, betet zu eurem Vater im Himmel. Ich gehöre zu der Generation, wo wahrscheinlich viele in unserem Land als Kinder vor dem Einschlafen noch zum Beten angehalten worden. Und ich erinnere mich genau, wie sich meine Oma abends zu mir ans Bett gesetzt hat und mit mir vor dem Einschlafen gebetet hat: Lieber Gott, komm, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Wer kennt das noch? Ah, oh, seid ihr alt. Und das war ein gutes Gebet, denn ich kann sagen, Gott hat es nach 30 Jahren erhört und hat angefangen in meinem Leben, das zu verändern, aber das war nicht ganz so, wie Jesus das gebetet hat. Wisst ihr, an welchem Punkt? Lieber Gott, komm, mach mich fromm, dass ich zu dir in den Himmel komme. Wo stimmt's nicht? Wo ist es anders? Johannes hat geleitet durch den Heiligen Geist im Kapitel 17 ein langes Gebet von Jesus aufgeschrieben für uns. Und wisst ihr, wie Jesus gebetet hat, so wie Johannes das aufgeschrieben hat? Lieber Vater, er hat gebetet: Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Heiliger Vater. Johannes 17, Vers 11 und 12. Jesus betete: Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, erhielt ich sie in deinem Namen. Heiligkeit ist der Kern des Wesens Gottes. Es gibt kein Wort, das mit dem Namen, und das heißt mit dem Charakter, mit dem eigentlichen Wesen Gottes, häufiger genannt wird in der Bibel als das Wort heilig. Jesaja 57, Vers 15. Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name heilig ist: In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Jesaja 6, die Verse 1 bis 3. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume füllten den Tempel. Seraphim standen oben über ihm, einem jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit zweien deckten sie ihre Angesichter, mit zweien deckten sie ihre Füße, mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Offenbarung 4, Vers 8. Und die 4 lebendigen Wesen, von denen ein jedes 6 Flügel hat, sind ringsherum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Sein Name ist heilig. Er wohnt im Heiligtum. Die Engel rufen beständig: Heilig, heilig, heilig. Und er sucht ein Volk, das in Heiligkeit lebt und ihm in Heiligkeit dienen möchte. Dieses Volk muss aus Menschen bestehen, damit sie das können, die ihm glauben und ihm vertrauen. Er verheißt Abraham, Isaak und Jakob, dass ihre Nachkommen dieses Volk sein werden. 400 Jahre nachdem Abraham, Isaak und Jakob diese Verheißung bekommen haben, wird sie Realität. Gott demonstriert an den Ägyptern seine Macht, rettet die Kinder Israel aus der Sklaverei, bietet ihnen dann am Berg Horeb seinen Bund an und sagt zu ihnen in 2. Mose 19, die Verse 5 und 6, nachdem sie seine Macht, seine Autorität, seine Kraft erlebt haben? Werdet ihr nun meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen und meinen Bund bewahren, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Die ganze Erde ist mein, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Dann willigen sie ein, sie schließen mit Gott diesen Bund und in seiner Gnade erinnert Gott sein Volk wieder und wieder und wieder an diese Kernbedingungen ihrer Beziehung, ohne die ein Bündnis mit Gott nicht möglich ist. Zum Beispiel 3. Mose 20. Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Ich, der Herr, bin euer Gott, der ich euch von den Völkern abgesondert habe. Ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der ich euch von den Völkern abgesondert habe, dass ihr mir angehört. 3. Mose 20, die Verse 7, 24 und 26. Gott wiederholt das wieder und wieder und wieder. Ich habe euch von den anderen abgesondert. Ihr sollt anders sein als die anderen. Seid heilig. Den Namen Gottes heiligen durch ein heiliges Volk. Was ändert sich an dieser Bundesbedingung im Alten Testament durch die Einsetzung des neuen Bundes? Nichts. 1. Petrus 1, Vers 15 und 16. Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, werdet auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 14, wird das noch unter einem anderen Aspekt unterstrichen. Da heißt es, jaget nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Hebräer 12, Vers 14. Jaget nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Ihr sollt heilig sein, ihr sollt meinen Namen heiligen. Kann man eigentlich den Namen Gottes entheiligen? Ja. Wodurch? Lasst uns einmal kurz drei Verhaltensweisen ansehen. Ich möchte die nennen, wie Menschen den Namen Gottes entheiligen und dann darüber sprechen, wie wir ihn heiligen können. Was es bedeutet, wenn wir beten, geheiligt sei dein Name. Gottes Namen entheiligen. Erste Möglichkeit, Meineid. In unserem Land haben wir ein Grundgesetz, das legt fest, dass der Bundeskanzler und die Regierungsmitglieder bei Amtseintritt eine Formel sprechen. Artikel 64. Bundeskanzler und alle Regierungsmitglieder. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe, wenn eine Person besonders in der Öffentlichkeit das ausspricht und Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin, und die Mehrzahl unserer Minister haben das bei ihrer Vereidigung getan. Wenn man das ausspricht, aber dann Gott überhaupt nicht um Hilfe bittet und nach seinem Willen fragt und anders handelt, dann ist das ein Meineid und eine Entheiligung des Namens Gottes. Auch in einem Traugottesdienst kann es zu Meineid ausgesprochen werden. Wenn man im Internet mal guckt, welches gängige Formeln in einem Traugottesdienst sind, ich lese mal eine vor. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes erkläre ich euch zu dem Ehemann und zur Ehefrau, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. In unserer heutigen Gesellschaft zeigt die Statistik, dass Ehescheidungen die 50%-Marke überschritten haben. Statistik zeigt auch, es gibt keinen Unterschied zwischen Leuten, die kirchlich heiraten und ohne Kirche heiraten. Das heißt, diese Erklärung im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wird nach einer kürzeren oder längeren Weile missachtet. Damit liegt auch hier ein dem Meineid entsprechendes Verhalten vor. Der Name Gottes wird entheiligt. Zweitens Unglaube. Mit Unglaube meine ich hier die Weigerung, Gottes Werk und Wort Glauben zu schenken. Jemand, der nicht an Wunder glaubt, wir haben heute Gott der Allmächtige gesungen, jemand, der nicht an Wunder glaubt, entheiligt den Namen Gottes, denn einer seiner Namen ist El Shaddai, Gott der Allmächtige, Gott, der Wunder tun kann. Das heißt, eine Person, die sagt, ich glaube nicht, dass Gott Wunder tun kann, entheiligt einen der Namen Gottes. Genauso, wenn man seinem Wort nicht glaubt. Ich lese aus Römer 1, die Verse 18 bis 20. Ich finde die sehr hilfreich, wenn man mit Menschen, die noch keine Beziehung zu Gott und zu Jesus haben, über Gott redet. Hört mal genau zu. Römer 1, 18 bis 20. Alle Menschen, nicht alle Christen, alle Menschen sind nämlich dem Gericht Gottes verfallen und dieses Gericht beginnt schon offenbar zu werden. Sein heiliger Zorn wird vom Himmel herab alle treffen, die Gott nicht ehren und seinen Willen missachten. Mit ihrem verkehrten Tun verdunkeln sie die offenkundige Wahrheit Gottes. Denn was Menschen von Gott wissen können, ist allen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht, weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht, seine göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken erkennen. Sie haben also keine Entschuldigung, sagt Gott in seinem Wort. Jemand, der seinen Verstand einschaltet und die Schöpfung untersucht, wird bei einem Schöpfergott herauskommen. Und ich weiß nicht, wie viel ihr an deutschen Büchern oder Literatur oder DVDs kennt, aber ich habe eine Reihe zu Hause, wo ein atheistischer Naturwissenschaftler nach dem anderen sich aufgemacht hat und gesagt hat, ich will doch jetzt endlich mal zeigen, es gibt keinen Gott. Und wenn sie ehrlich geforscht haben, haben sie nach 1, 2, 3 Jahren sich bekehrt. Sie haben keine Entschuldigung. Unglaube ist eine Entheiligung des Namens Gottes. Drittens Heuchelei. John Bunyan war ein einfacher Mann. Er war von Beruf Kesselflicker und er lebte in dem England des 17. Jahrhunderts, das von Bürgerkriegen heimgesucht war. Er hat sich bekehrt, er wurde ein geisterfüllter Prediger und wie das geisterfüllten Leuten manchmal passiert, er wurde von der Regierung und Kirche verfolgt wegen seines Glaubens und saß 12 Jahre im Gefängnis. Er hat diese Zeit genutzt, um zu schreiben, auch eine Autobiografie, und dort schreibt er Folgendes. Ich, John Bunyan, habe es genauso gemacht wie die anderen zu meiner Zeit. Ich habe Witze gerissen, bin zweimal am Sonntag zum Gottesdienst gegangen, habe dort auch gesungen und gebetet und bin doch bei meinem schlechten Lebensstil geblieben. Heuchelei heiligt den Namen Gottes nichts. Sonntags zum Gottesdienst gehen, den Namen Gottes in den Mund nehmen, beten und leben wie alle anderen um mich herum, im Beruf, im Alltag, das ist Heuchelei. Das heiligt den Namen des Gottes nicht, weil wir seinen Namen tragen. Und wenn Menschen solche Personen erleben und sagen, wenn das Christen sind, dieses Christentum brauche ich nicht. Das entheiligt den Namen Gottes. Gehen wir zu der erfreulicheren, aber auch etwas anstrengenderen Seite, nämlich den Namen Gottes heiligen. Was bedeutet es dann, den Namen Gottes zu heiligen, wenn wir beten, geheiligt sei dein Name? Im Kinderkatechismus von Martin Luther heißt es dazu, Martin Luther schreibt immer mit Frage und Antwort. Frage: Wie wird der Name Gottes unter uns geheiligt? Antwort: Wenn sowohl unser Leben als auch unsere Lehre wahrhaft christlich sind. Das heißt, wenn wir beten, geheiligt sei der Name, dann soll das keine religiöse Lehrformel sein, sondern es soll eine an Gott gerichtete Bitte und ein Versprechen von meiner Seite sein: Ich will mit meinem Lebensstil dich ehren. Gott, bitte ändere meinen Lebensstil. Da, wo er geändert werden muss, dass du meinen Namen heiligst und du geheiligt wirst durch meinen Lebensstil. Und die Herausforderung besteht darin, Gott hat eine ganze Reihe von Namen. Und wir sollen diese Namen heiligen. Ein Beispiel: Jahwe Roi, der Herr ist mein Hirte, Psalm 23. Und Jesus wiederholt das und sagt: Ich bin der gute Hirte. Frage: Wird an deinem Lebensstil sichtbar, dass du ein gutes Schaf bist? Das heißt, dass du in jeder Situation auf deinen Hirten schaust, damit er dich leiten kann und du seine Wege gehst? Oder trifft auf dich eher zu, was David in Psalm 32 sagt? Dort gibt David eine Ermahnung, Psalm 32, Vers 9. Und dort sagt er: Sei doch nicht unverständig wie ein Maultier oder die Pferde, denn die musst du mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Schaf oder Maultier? Was bist du mehr? Jahwe Shalom ist ein anderer Name. Der Herr ist Friede, Richter 6, Vers 24. Spiegelt mein Leben den Shalom Gottes wider? Wir hatten gestern ein wunderbares Erlebnis. Wir haben Ofa auf dem Flughafen abgeholt in Frankfurt. Und ein Taxifahrer, der es eilig hatte, ist uns richtig hineingekracht. Das war wirklich gut, den Frieden Gottes zu erleben. Und das war so wunderbar. Wir haben den erlebt und Gott hat uns so durchgeführt. Und der Taxifahrer hat so Probleme mit der Polizei gekriegt, weil er so aufgeregt und wütend und stinkig war und die Polizisten angemacht hat. Und wir waren einfach im Frieden. Jahwe Shalom, der Herr ist Friede. Wird das sichtbar in meinem Leben auch in turbulenten Zeiten und? Ich möchte einen Namen noch nennen, der in unserer Zeit besonders umkämpft ist. Als Mose von Gott in der Wüste angesprochen wird und Gott ihn beauftragt: Geh zurück nach Ägypten zu deinem Volk. Und dann sagt Mose: Ach, was soll ich sagen, wer mich geschickt hat? Wir können das lesen in 2. Mose 3, die Verse 13 bis 15. Das solltet ihr euch aufschreiben. 2. Mose 3, 13 bis 15. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, wie heißt sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: Du sollst den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und nochmals sprach Gott zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israel sagen. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Ich sage das nochmal. So sollst du zu den Kindern Israel sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht, für alle Zeiten, solange es Geschlechter gibt. Gottes Name ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Diesen Namen gilt es zu heiligen. Und da ist eine Front heute. Die Namen Gottes heiligen vor Nationen. Ich möchte jetzt von dem individuellen Aspekt, wie Individuen den Namen Gottes heiligen, zu dem nationalen Aspekt übergehen. Und ich möchte lesen aus Hesekiel 36, die Verse 16 bis 21. Hesekiel 36, 16 bis 21. Und das Wort des Herrn erging an mich also: Menschensohn, als das Haus Israel in seinem Land wohnte und sie dasselbe mit ihren Wegen und Taten verunreinigten, so dass ihr Wandel vor mir war wie die Unreinigkeit eines Weibes in ihrer Krankheit, da schüttete ich meinen Zorn über sie aus wegen des Blutes, das sie im Lande vergossen und weil sie es durch ihre Götzen verunreinigt hatten. Ich zerstreute sie unter die Nationen und sie wurden in die Länder versprengt. Ich richtete sie nach ihren Wegen und nach ihren Taten. Als sie aber zu den Nationen kamen, entheiligten sie überall, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen. Denn man sagte von ihnen: Das ist das Volk des Herrn, und doch mussten die sein Land verlassen. Da tat mir mein heiliger Name leid, den das Haus Israel bei den Nationen entheiligte, wohin sie auch kamen. Wir sehen hier, die Nation Israel hat den Namen Gottes entheiligt. Sein Name ist Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs, der Gott der Nation Israel. Gott hat seinen Namen mit dem jüdischen Volk, dem Volk Israel, verbunden. Und dieser Name wurde durch die Entfremdung Israels von seinem Gott entheiligt und wurde zum Spott und Schimpfwort unter den Nationen. Jetzt kommt ein Aber. Aber das ist Gott sei Dank nicht das letzte Wort. Wir lesen einfach den nächsten Satz. Hesekiel 36, Vers 22 und 23. Nach dieser Darstellung der Realität und des Gerichts kommt die darauf folgende Realität. Darum sage zu dem Haus Israel: So spricht Gott der Herr. Nicht um euretwillen tue ich solches, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, der bei den Nationen entheiligt worden ist durch euch, wohin ihr auch gekommen seid. Aber ich will meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Nationen entheiligt worden ist, welchen ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Nationen sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig er zeigen werde. Halleluja! Es liegt nicht an uns. Es liegt nicht an der Kraft des Volkes Israel. Es liegt nicht daran, dass Israel es packt. Oh, jetzt packen wir es. Es liegt an Gott. Ich werde mich vor ihren Augen an euch, Volk Israel, als heilig erweisen. Gottes Name wird durch sein Handeln an Israel wieder geheiligt. Und nachdem Gott diese Grundsatzerklärung gegeben hat und gesagt hat, ja, sie haben es nicht gepackt, aber ich werde mich heilig erweisen. Ich werde das Ganze wieder umdrehen. Das ist die Grundsatzerklärung. Und jetzt teilt Gott uns im Detail seinen Plan mit. Und er lässt ihn durch Hesekiel aufschreiben, nämlich wie Gott seinen Namen weltweit vor den Augen aller Nationen wieder heiligen wird. Und jetzt wird es wirklich spannend. Immer wenn es euch heißt, geht es um Israel, es geht um das jüdische Volk, es geht um sein Volk. Vers 24. Ich will euch aus den Nationen herausholen und aus allen Ländern sammeln. Gott wird das tun und wir sehen, er tut es. 25. Ich will reines Wasser über euch sprengen. Gott wird das tun. Ich will euch ein neues Herz geben. Vers 26. Vers 27. Ich will meinen Geist in euch geben. Vers 28. Ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Gott wird das tun. Vers 29. Ich will dem Korn rufen und desselben viel machen. Egal, was die Palästinenser mit Feuerdrachen versuchen, das wird Gott nicht hindern, sein Wort zu erfüllen. Vers 30. Ich will auch die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes vermehren. Vers 33. Ich will die Städte wieder bewohnen lassen und die Trümmer sollen wieder aufgebaut werden. In vielen wunderbaren Details beschreibt Gott, durch welches Handeln an seinem Volk Israel er seinen Namen vor den Nationen wieder heiligt. Wir haben diese lange Aufzählung. Und dann am Ende hat Gott den Schlüssel verborgen, der entscheidend ist für uns. Das Ganze gelesen und dann kommen wir schließlich zum Vers 37. So spricht Gott der Herr. Auch noch um dieses werde ich mich vom Haus Israel erbitten lassen, dass ich es für sie tue. Auch noch um dieses werde ich mich vom Haus Israel erbitten lassen, dass ich es für sie tue. Habt ihr den Schlüssel gesehen? Gott sagt damit, all diese Dinge, die ich eben genannt habe, dum 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 dum, die werde ich tun, wenn da irgendjemand ist, der betet. Und übrigens für das Letzte werde ich das Gebet auch noch erhören. Das heißt, hier ist eine Stelle, wo Gott sagt, mein Reich heißt, ich tue das und das und das und das und das und das und das. Und übrigens, wenn ihr auch noch dafür betet, dann werde ich das auch noch machen. Das heißt, das ist eine Stelle, und von denen gibt es eine Reihe in der Bibel, wo Gott sagt, dass er etwas vorhat zu tun, wenn er jemand findet, der betet. Lest nochmal zum Vergleich eine Stelle, Sacharja 10, Vers 1. Er bittet vom Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. Der Herr wird Blitze machen und euch Regengüsse geben. Hallo? Also ist es Zeit des Spätregens? Und wir sollen um Regen beten? Ach, und übrigens, wenn ihr betet, werdet ihr es kriegen. Verstehen wir das Wirken Gottes? Gott möchte, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Er hat uns viele Details genannt, was er mit Israel vorhat. Und dann sagt er, betet. Ich hoffe, keiner von euch lässt sich davon abhalten, weil da in Hesekiel 36, Vers 37 es heißt, ich lasse mich vom Haus Israel bitten. Ihr wisst sicher, dass wir in Jesus zwar keine Juden geworden sind, aber wir haben den Pass Israels. Wisst ihr das? Epheser 2, Vers 12 und 13. Paulus schreibt an die Epheser, eine römische Kolonie, gute Heiden, einen Brief und sagt, dass ihr zu jener Zeit, ehe ihr euch bekehrt habt, ehe ich bei euch war, ehe ihr das Evangelium gehört habt, zu jener Zeit wart ihr ohne Christus und ihr wart ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Da steht im griechischen Politeia, das heißt, das ist das Recht, ein Bürger zu sein. Ihr wart ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde und wart außerhalb des Bundes der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt. Aber, es kommt wieder ein Aber. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Wir dürfen mit Glauben beten. Auch wenn da steht, Israel bete. Bürgerrecht Israels. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Gebet mit Gottes Prioritäten. Und ich nenne das als erstes, ich kann nicht sagen, das ist das Wichtigste, aber für uns auch bei IFI zentral wichtig, nämlich Gebet inspiriert vom Wort Gottes. Gott nennt alle diese Dinge, die er an und für Israel tun will, im großen Detail, damit jeder, der das liest, weiß, aha, wenn ich dafür bete, dann bete ich im Willen Gottes und dann ist Gott bereit, das dafür zu hören. Lass uns noch mal ein, zwei Punkte ansehen. Wenn ich dafür bete, dass Juden ins Land Israel zurückkehren und Johannes Bartel wird hierher kommen von Eben Ezer und wird auch an einem Nachmittag nochmal ausführlich über Aliyah sprechen. Wenn ich also dafür bete, dass Juden ins Land zurückkehren, dann bete ich im Willen Gottes und wenn es geschieht, wird sein Name wieder geheiligt vor allen Nationen. Dein Name werde geheiligt. Das haben wir gerade gelesen. Wenn ich bete, Herr, mach das Land Israel wieder fruchtbar. Im Negev, Tomaten, was immer. Dann bete ich im Willen Gottes. Und wenn das geschieht und sichtbar wird, dann wird sein Name dadurch wieder geheiligt. Dein Name werde geheiligt vor den Nationen. Wenn ich bete, Herr, lass die messianischen Gemeinden im Land Israel wachsen, gieße deinen Geist über ihnen aus, dann bete ich im Willen Gottes und sein Name wird dadurch geheiligt vor allen Nationen. Ist das nicht wunderbar? Ich bin begeistert. Und jetzt ist das, was wir wahrscheinlich alle kennen, wenn wir gebetet haben, nämlich Gebet wird bekämpft. Gebet wird bekämpft vom Geist dieser Weltzeit. Die religiösen Leiter zur Zeit Jesu, Priester, Schriftgelehrte und Pharisäer, hatten immer wieder Auseinandersetzungen mit Jesus. Und Jesus hat ihnen Folgendes gesagt, Matthäus 22, Vers 29. Er sagt zu diesen religiösen Leitern, ihr denkt ganz falsch. Ihr kennt weder die Heilige Schrift, noch habt ihr eine Ahnung, was Gott in seiner Macht tun kann. Das sagt er zu den religiösen Leitern, Leuten seiner Zeit. Nochmal, er sagt zu den top-religiösen Leitern, ihr denkt ganz falsch. Ihr kennt weder die Heiligen Schriften, noch wisst ihr, was Gott in seiner Macht tun kann. Matthäus 22, 29. Kommen wir zu Deutschland. Eine der großen Kirchen Deutschlands hat anlässlich der 70 Jahre Staat Israel eine Gottesdienst-Arbeitshilfe, so heißt diese Schrift, herausgegeben. Und wie der Name sagt, ist es eine Handreichung für Pastoren, christliche Gruppenleiter, eine Anregung, wie in einem Gottesdienst 70 Jahre Staat Israel gefeiert werden kann. Alles, was jetzt kommt, bitte schreibt das rot davor, ist Zitat aus dieser Schrift. Es ist Zitat. Ich zitiere aus der Schrift 70 Jahre Staat Israel, ein Termin im christlichen Kalender, Fragezeichen. In diesem Jahr wird der Staat Israel 70. Ist das auch ein Datum im christlichen Kalender, Fragezeichen. Es gibt sie, die Christen, für die das keine Frage ist. Sie rechnen mit dem baldigen Ende der Welt. Und auf dem Weg dahin war die Gründung des Staates Israels für sie ein wichtiges Datum. Sie lesen die Bibel nämlich so, als könne man daraus den Verlauf der Weltgeschichte erkennen. Zu ihrem apokalyptischen Fahrplan gehören die Rückkehr der Juden ins gelobte Land, ihre Bekehrung zum Christentum, bevor Jesus wiederkommt. Solche religiösen Theorien wären der Rede nicht wert, wenn sie nicht eine enorme politische Wirkung hätten. In Amerika beeinflussen diese Christen die Politik der USA. Wie wäre es, wenn die Christen in Deutschland das tun würden? Wir sehen die Errichtung des Staates Israels als ein Zeichen der Treue Gottes zum Volk, Treue Gottes zu seinem Volk, nicht mehr als ein Zeichen. Wie auch individuelle Bewahrung als Zeichen der Treue Gottes verstanden werden kann, ohne dass man damit gleich Geschichtstheologie betreibt. Was für Juden ein Grund zum Feiern ist, das ist für andere ein Grund zur Trauer. Den einen hat die Staatsgründung Schutz, Sicherheit, Gerechtigkeit und Freiheit gebracht, den anderen Vertreibung, Zerstörung, Zwang und Unrecht. Die von den Vereinten Nationen beschlossene Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat hat zu einem grausamen Krieg geführt, in dem es auf allen Seiten Opfer gegeben hat. Am Ende des Krieges hatten die Juden ihren Staat, der weit größer war, als der Teilungsplan es vorsah. Und die Palästinenser hatten nichts. Das nennen sie mit Recht eine Katastrophe auf Arabisch Nakba. In diesen 70 Jahren hat es mindestens 8 Kriege und 2 blutige Aufstände gegeben. Immer war Israel trotz schmerzlicher Verluste siegreich und die Palästinenser immer die Verlierer. Seit mehr als 50 Jahren leben die Palästinenser unter einer menschenverachtenden Besatzung. In den letzten Jahren hat die militärische Überlegenheit Israel dazu verführt, brutal seine Interessen gegenüber Palästina durchzusetzen. Mit einer aggressiven Siedlungspolitik werden Fakten geschaffen, die Spielräume Palästinas immer mehr eingeengt und die Welt sieht diesem Unrecht tatenlos zu. Die Staatsgründung Israels ist auch ein Datum im christlichen Märtyrerkalender. Im Ruinenfeld von Ikrit und Biram in Galiläa sind nur die Kirchen stehen geblieben. Die Bewohner dieser beiden christlichen Dörfer wurden vertrieben. Nur als Leichen dürfen sie und ihre Nachfahren zurückkehren auf den Friedhof und am Rande der Ruinen ihrer Häuser begraben zu werden. 2 von über 400 palästinensischen Dörfern, die im Zuge der Staatswerdung Israels zerstört worden sind. Die Vertreibung der palästinensischen Christen und die Zerstörung ihrer Dörfer stehen repräsentativ für alle Palästinenser. Die Katastrophe, die Nakba, hat alle getroffen. Das ist die Kehrseite der Staatswerdung Israels. Ich habe diese sogenannte Arbeitshilfe zitiert und bewusst erstmal nicht genannt, welche Kirche sie herausgebracht hat, weil ich denke, dass ihr Inhalt den Geist wiedergibt, der heute unter vielen kirchlichen und christlichen und freichristlichen Gruppen zu finden ist. Egal, ob kirchlich, freikirchlich oder auch weltlich-politisch. Das ist diese Schrift. Und sie wurde von der Evangelischen Kirche im Rheinland herausgegeben. 2017 hat die Evangelische Kirche mit großem Aufwand 500 Jahre Reformation gefeiert. Das Wesen der Reformation bestand darin, den Aussagen der Bibel, das heißt der Wahrheit des Wortes Gottes, wieder die alleinige Autorität über Lehre und Lebenspraxis von Kirche, Gemeinde und Christen zuzuweisen. Das war der Kern der Autorität Martin Luthers, was er wollte. Und 2018 werden in einem bisher nie gekannten und neuen Ausmaß Kernaussagen der Bibel zur Wiederkehr Jesu, zur Wiederherstellung Israels, in seinem von Gott gegebenen Land zur Errettung der Juden geleugnet und diejenigen, die sich daran halten, bestenfalls noch verspottet, wenn nichts Schlimmeres. Leider ist das noch nicht alles. Ein Theologe der evangelischen Kirche spricht dem jüdischen Staat mithilfe der Bibel das Existenzrecht ab. Sein Argument, Israel sei ein kapitalistisches Imperium, das im Dienste christlicher Gerechtigkeit von uns zerschlagen werden müsse. Dieser Professor heißt Professor Ulrich Duchow, 1935 geboren, Professor für systematische Theologie an der Universität Heidelberg. Von ihm wurde 2016 ein Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel Unterdrückung, Doppelpunkt, über Ausbeutung hinaus. Unterdrückung über Ausbeutung hinaus, also noch mehr als Ausbeutung. Und darin behauptet er, dass zionistische Israel wolle das ganze Land von Palästinensern reinigen durch Zwangsumsiedlung, Krieg und Mord. Israel sei viel schlimmer als der Apartheidsstaat Südafrikaner, denn Südafrika sei ja nur ausbeuterisch und unterdrückerisch gewesen. Und dann seine Begründung: Gott sei ein Gott des Rechts, Israel aber ein Unrechtsstaat und habe damit von der Bibel her sein Recht auf das Land verloren. Und dieser Artikel wurde 2017, passend zu 500 Jahre Martin Luther, erneut abgedruckt in einer Schriftenreihe der EKD, von der EKD finanziert, Brot für die Welt, dem Ökumenischen Rat der Kirchen. Und die Schriftenreihe heißt Die Reformation radikalisieren. Hinter all dem steht der Geist des Humanismus. Das ist eine geistliche Auseinandersetzung. Und der Geist des Humanismus stellt menschlichen Verstand, menschliche Überlegungen über die Wahrheit des Wortes. Und dieser Geist hasst alles und er bekämpft alles, was mit der Wiederkehr Jesu und mit der Wiederherstellung Israels zu tun hat. Und das ist dieser Geist Griechenlands, der bis zuletzt gegen die Söhne Zions kämpfen wird. Sacharja 9, Vers 13 heißt es: Ich will deine Söhne, o Zion, erwecken, wieder deine Söhne, o Griechenland. Das ist die Auseinandersetzung, in der wir leben. Damit komme ich zum Schluss. Als die Jünger zu Jesus kamen und sagten: Herr, wir möchten beten. Kannst du uns bitte sagen, wofür wir beten sollen, wie wir beten sollen? Hat Jesus als Erstes gesagt: Betet als Erstes, dass der Name Gottes geheiligt wird. Erst kommt die Adresse, dann kommt die Heiligung des Namens Gottes. Wir haben eben gesehen, das geschieht zum einen, dass er die Heiligung seines Namens mit der Wiederherstellung und mit der Erlösung seines Volkes Israel in unserer Zeit verbunden hat. Und es ist gut, wenn wir das wissen, weil wir damit ganz klar sagen, Motiv und Ziel unserer Gebete und auch auf diesem Seminar ist in keiner Weise die Erhöhung des Volkes Israel, sondern es geht um die Heiligung des Namens Gottes vor aller Welt, dadurch, dass das, was Gott vor Jahrhunderten über Israel beschlossen, gesagt und hat aufschreiben lassen, tatsächlich geschieht. Und Gott fordert uns auf und sagt: Betet. Und deswegen ist das für mich so gut, wenn ich, und ich bete jeden Morgen für mich nach dem Muster des Vaterunsers. Ich bete das nicht so runter, sondern nach dem Muster. Aber wenn ich bete, geheiligt werde dein Name, dann weiß ich, es geht um die Wiederherstellung Israels. Das ist Heiligung seines Namens. Und das andere, worüber wir auch gehört haben, ist, der Name Gottes wird geheiligt dadurch, dass sein Volk, das sich nach seinem Namen nennt, Jesus Christus, wir sind die Christen. In der Apostelgeschichte kann man lesen, die anderen haben die gesehen und haben ihnen den Namen gegeben, weil sie ständig von Jesus geredet und anderen gelebt haben. Heiligung des Namens Gottes hat etwas mit meinem persönlichen Lebensstil zu tun. Es hat etwas damit zu tun, was wir in Hebräer gelesen haben. Ja, jaget nach der persönlichen Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und ich hoffe, dass wir, wie diese Schrift sagt, zu den Christen gehören, die an die Wiederkehr Jesu glauben und die daran glauben, dass sie ein heiliges Volk haben möchte. Und ich möchte schließen mit zwei Versen aus der Offenbarung 19. Offenbarung 19, Vers 7 und 8. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine, glänzend reine Leinwand zu kleiden. Denn die feine Leinwand ist das Zeichen für das rechtschaffene, gerechte, gottesfürchtige Leben in Tat und Verhalten der Heiligen, das heißt Gottes heiligem Volk. Das habe ich aus einer Amplified Version übersetzt. Das heißt, da hat jemand alle möglichen Bedeutungen, die die griechischen Worte dort haben können, da reingepackt. Und ich lese das nochmal, weil mich das immer wieder sehr anspricht, weil hier Gott ganz klar sagt: Wie wird mein Brautkleid aussehen? Wie soll das aussehen? Die Hochzeit des Lammes gekommen. Die Braut hat sich bereit gemacht. Die Frauen, die mal geheiratet haben, wissen wahrscheinlich, was das für eine Arbeit war. strahlend dazustehen. Und wir sind die Braut. Wir müssen uns bereit machen. Es wurde ihr gegeben, sich in diese reine Leinwand zu kleiden, denn diese Leinwand besteht aus dem rechtschaffenen, gerechten, gottesfürchtigen Leben in Tat und Verhalten der Heiligen, das heißt Gottes heiligem Volk. Wenn wir so leben, wenn wir darum ringen, wenn das unser persönliches Ziel ist, dann heiligen wir den Namen Gottes. Geheiligt werde dein Name.